Es ist Samstag, der 11.11.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen.
Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, der Wochenendbeilage, in der wir auch heute wieder auf die ganz großen Themen blicken wollen, auf die zurückliegenden wie auf die bevorstehenden, auf Debatten, die uns in diesen wirklich hochpolitischen Tagen beschäftigen, aber natürlich auch auf all den kleinen Quatsch am Wegesrand, für den unter der Woche wenig Zeit bleibt. Und das darf ich heute am 11.11., dem närrischsten Tag des Tages, zumindest im Rheinland, mit einer Legende der Musikgeschichte, nicht nur der Kölner, sondern der Deutschen, auch wenn er bis heute stur auf Kölsch weitersingt. Er hat Konzerte mit den Rolling Stones gespielt, stand mit Bruce Springsteen auf der Bühne. Seine Band Bab hat über 30 Alben herausgebracht, von denen 12 den Platz 1 der deutschen Charts erreichten. Hinzu kommen zahlreiche Soloalben. Ich könnte die Aufzählung seiner Kunst und seiner Erfolge jetzt noch ewig lange fortsetzen, sage aber lieber guten Morgen, Wolfgang Niedecke.
Guten Morgen, am 11.11. ist ja nicht zu fassen.
Ja, zur Transparenz, wir zeichnen am Vorabend des großen 11.11. auf, dieses großen historischen Tages, und jetzt als Urkölner, ja, als vielleicht einer der bekanntesten Kölner, die es überhaupt noch gibt auf der Welt. Wie erlebt man dich in der Regel am 11.11.? Wie jeder Kölner schon um 10 Uhr vormittags auf guter Betriebstemperatur auf dem Kölner Altermarkt zur Eröffnung der Session, oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Das ist jetzt eigentlich ganz furchtbar, wenn ich das sage, aber ich ein ziemliches Karnevalsmuffel.
Also. Du bist aber schon Kölner, ja?
Ich bin Kölner, ja. Als Kind fand ich das auch immer super. Da durfte man verkleidet spielen, so die Indianerkostüme oder Ritter, Cowboy, Musketier, was da drauf. Die durfte man ja im normalen Jahr nicht anziehen. Dann gab's Ärger. Irgendeiner hat sich dann aufgeregt, wäre doch nicht Karneval oder so. Als Kind fand ich das super.
Und was kam dann?
Wir haben damals mit Bab, wie soll sagen, ein Musical schreiben sollen für das Kölner Schauspielhaus, und dafür sind wir dann mit Kamerabegleitung durch den ganzen Karneval einem Paar namens Jan und Griet. Ich weiß nicht, ob du die Jan und Griet-Legende kennst. Sie wird ja jedes Jahr in Köln am Severinstor aufgeführt. Relativ popelig früher. Also ich habe das von Kind an erlebt und fand das immer super. Und dann haben wir die gefragt, ob wir dann dieses Paar mal über die Jeckentage auch verfolgen könnten. Und dann habe ich das mal nüchtern erlebt, das Ganze. Und das war schon irgendwie hart. So in den Jahren davor, natürlich habe ich Karneval gefeiert. Das war ja Kneipenkarneval. Das hat Spaß gemacht, wunderbar. Und danach war das für mich immer so, eigentlich brauche ich das nicht.
Ja, es gab dann auch von Bab einen Song, ja. 40 Jahre her, Nit für Koche, genau. Also noch nicht mal für Kuchen. Würdet ihr an Karneval in der Stadt bleiben, sondern da abhauen? Was hat dich wirklich so quasi davon abgehalten?
Damals war der Karneval noch ein ganz anderer als jetzt, 42 Jahre später. Also es war noch wirklich sehr miefig, sehr bleiverglast. Es war kein gutes Gefühl. Es waren die Vereinsmeier. Man hatte das Gefühl, die fühlen sich in ihren Uniformen sehr wohl.
Ich meine, die gibt's ja heute noch. Das ist ja fürs bundesweite Publikum bis heute zu bestaunen, diese Sitzungen da im Karneval, wo die ganzen Leute mit ihren Uniformen da rumsitzen und alle 3 Minuten die Hand hochheben. Das ist nicht der Karneval, der schön ist. Ne?
Das war ja nur eigentlich die Verhohnepiepelung von preußischem Militär oder französischem Militär oder was. Also man hat sich eigentlich darüber lustig gemacht, diese Blümchen, die dann in den Gewehrlaufen steckten. Ne? Aber das dreht sich dann irgendwann wieder, und ich bin mittlerweile übrigens viel milder geworden. Aha. Im Karneval hat sich vieles geändert, nicht immer unbedingt zum Positiven, also auch zum Negativen. So die Entwicklung zum Ballermann-Karneval, die gibt's natürlich auch. Aber beispielsweise, seit es die Stunksitzung gibt, die Stunksitzung hat 84 angefangen, seitdem ist da schon viel Bewegung reingekommen. Dann sind die Mottowagen auf dem Rosenmontagszug deutlich politischer und auch deutlich liberaler gestaltet. Das war auch mal eine Zeit lang sehr, sehr spießig. Das war teilweise so ein CDU-Rumor. Das war sehr, sehr merkwürdig.
So, wir schieben an dieser Stelle mal einen kleinen Service-Hinweis ein.
Clickbait der Woche.
11 Fehler, die Sie im Kölner Kneipenkarneval nie machen sollten. Diesen Ratgeber veröffentlicht dieser Tage der Kölner Stadtanzeiger. Weil nicht alle schon als Jecken geboren sind, gibt der Kölner Stadtanzeiger 11 Tipps, mit denen auch Ungeübte den Kölner Kneipenkarneval gut überstehen können. Und ich muss mich an dieser Stelle outen. Ich bin durchaus auch, oder ich war mal geübt im Kölner Kneipenkarneval. Deshalb schaue ich mir das gerne mit dir, Wolfgang, zusammen mal an. Es gibt da so ein paar Grundsätze, zum Beispiel Grundsatz 1, ohne Grundlage zur Sessionseröffnung. Also das sollte man nie. Man sollte immer, es wird hier sogar genau gesagt, es soll Karnevalisten geben, die mit einer Dose Ölsardinen als Fundament in den Tag gehen und natürlich auch noch das restliche Öl noch getrunken. Der Profi weiß, wofür es gut ist. Niemals falsche Begriffe benutzen. Also es heißt Jecke und nicht Narren. Und man sagt auch nicht Fastnacht in Köln, sondern Alav statt Helau.
Und Fastelovend.
Fastelovend natürlich. Ja. Und dann nie hinterfragen, was gesungen wird. Also das Liedgut ist natürlich das Wichtigste. Wenn die Räuber zum Beispiel von Colonia singen und das ist, Zitat, woanders auch nicht schöner sein kann, dann wird das verdammt nochmal nicht hinterfragt. Also der Kölner, du weißt es, Wolfgang, der Kölner hält seine Stadt für die schönste, auch wenn sie es objektiv nicht ist, oder? Kann man schon mal so sagen.
Also das Rheinpanorama ist sehr schön, aber in der Innenstadt hat beispielsweise noch Südfahrt eine furchtbare Schneise reingeschlagen und in der Nachkriegszeit gab es einige Bausünden. Also das ist ziemlich verkorkst. Aber ehrlich sei, das Panorama sieht schon unvergleichlich gut aus. Aber es geht ja nicht nur um das Panorama.
Nein, also ich muss auch sagen, im Vergleich zum Straßenkarneval oder dem Sitzungskarneval ist tatsächlich der Kneipenkarneval in der Kölner Südstadt zum Beispiel der mir früher auch immer am meisten Spaß gemacht. Meine Lieblingskneipe war immer das Kartoffelchen. In der Südstadt gibt es leider nicht mehr. Und einer der letzten Tipps hier vom Kölner Stadtanzeiger ist dann, die Kneipe niemals verlassen. Es sind meistens trügerische Annahmen. Man könne noch ein Häuschen weiterziehen, in dem noch mehr Sauerstoff oder vor allem mehr Platz vorhanden ist. Aber wer durchgeschwitzt die Kneipe verlässt, muss sich auf ein erneutes Anstehen einstellen. Erkältungsgefahr inklusive. Der Profi bleibt daher bis zum Schluss.
Also ich kenne das ja von meiner Frau. Meine Frau ist aus Bayern, aber die ist totaler Karnevalsjeck. Also als wir zusammenkamen, vor mittlerweile über 30 Jahren, habe ich immer gesagt, komm, Karneval, fahr mal weg, das brauchst du nicht. Und dann bin ich irgendwann Karneval auf Tournee gewesen. Und dann ist sie mit ihren Schwestern losgezogen am Karneval und sagte, was hast du denn? Wieso fahren wir denn da immer weg? Das ist doch super. Und seitdem ist das so, also ich bin der Chauffeur, also ich fahre da hin und sammle dann auch wieder ein. Mit meinen Töchtern war es ähnlich, nun leben die mittlerweile in Berlin, aber auch da war das so. Ich war Papa-Taxi und den kann man anrufen, wenn man irgendwo wieder abgeholt werden muss. Das ist auch gut so. Wunderbar, wunderbar. Und ich kenne diese ganzen Kneipen-Karnevalsgeschichten jetzt in der Neuzeit. Früher habe ich natürlich auch mitgemacht. Also dass der jetzt zu diesen Filmaufnahmen da kam. Im Klotwig-Eck wohnten wir ja sowieso. Warum in aller Welt sollten wir denn nicht auch noch Karneval feiern?
Sehr gut. So macht man das. Und ich denke, alle Hörerinnen und Hörer gehen heute jetzt dank dieser Tipps gerüstet in den Tag.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Alkoholvergiftungen bei jungen Menschen auf niedrigstem Stand seit 22 Jahren. So steht es im Spiegel. Und naja, gut, das passt dann doch zu dem Thema, was wir eben hatten. Ein bisschen zum dritten Mal in Folge ist die Zahl derjenigen Kinder und Jugendlichen, die wegen einer akuten Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt werden mussten, zurückgegangen. Damit liegt sie auf dem niedrigsten Stand seit 22 Jahren. Schon während der Pandemie war die Zahl der Klinikbehandlungen aufgrund von Alkoholvergiftung bei jungen Leuten wegen der geschlossenen Lokale und eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten eingebrochen. Aber auch die demografischen Effekte spielen hier wohl eine Rolle, denn in den letzten 20 Jahren ist auch die Zahl der Jugendlichen in Deutschland um 17% zurückgegangen. Also durchaus gute Nachrichten. Es sei noch angemerkt, dass natürlich 70% aller stationären Klinikbehandlungen auf Männer entfielen, 30% nur auf Frauen. Auf wie viel Alkoholvergiftung blickst du so zurück, Wolfgang?
Mea culpa. Ich kann mich noch dran erinnern, als ich zum ersten Mal mit Alkohol bewaffnet, meine Eltern hatten einen Lebensmittelladen und dann habe ich mir so eine Flasche, wie heißt denn das, schwarzer Kater, Stibitz, so eine Flasche so einen furchtbaren Kirschlikör. Und damit bin ich losgezogen und hatte überhaupt keine Ahnung vom Alkoholtrinken. Und da weiß ich auch nicht mehr so richtig, wie ich nach Hause gekommen bin. Das war mir allerdings eine Warnung.
Bei mir war es Berentzen Apfelkornrot und ich muss sagen, Berentzen Apfelkornrot, ich hasse dich bis heute, komm mir nie wieder unter die Augen oder die Nase, Freundchen, geschweige denn über die Lippen. Ja. Das ist wirklich, das bleibt also Jahrzehnte später noch ein Gruselstoff.
Selbst wenn du an die Stelle kommst, wo du das betrieben hast, dieses Besäufnis, kriegst du automatisch wieder einen Kater. Ist das irre? Ich weiß auch genau, das war auf der Ecke beim Haus Neuerburg war das, da in der Nähe vom Rathaus. An dieser Ecke ist ein Brunnen und da hat sich das zugetragen. Und ich kriege heute noch einen Kater, wenn ich da nur vorbeifahre im Auto. Du lieber Gott, hier war das furchtbar.
Wie erklären wir uns denn jetzt diese Meldung, Wolfgang? Sind Jugendliche heute einfach gesundheitsbewusster als deine Generation, als meine Generation, als die Vorgänger quasi?
Ich kann es mir nicht wirklich erklären. Woher soll ich es wissen? Also vielleicht ist ja die Freigabe von Marihuana daran schuld. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht sind sie auch vernünftiger geworden. Ja, kann durchaus sein. Also es kommt ja vieles jetzt von den Jugendlichen nochmal an unsere, an meine Generation ran. Also nimm mal einfach nur Fridays for Future. Die sind schon sehr bewusst, aber auch nur Teile dieser Jugendlichen. Das kann man nicht verallgemeinern.
Na dann Prost.
Das ist sie jetzt. Die Wende.
Boris Rhein ersetzt die Grünen durch die SPD, so steht es in der FAZ. 10 Jahre lang hat die CDU in Hessen mit den Grünen koaliert, doch damit soll nun Schluss sein. Am Freitag teilte der hessische Ministerpräsident Boris Rhein mit, dass die CDU, seine CDU in Hessen, nun mit der SPD über die Bildung einer neuen Regierungskoalition verhandle. Die Gespräche mit den Grünen seien vor allem am Streitthema Migration gescheitert. Mit der SPD verbinde die CDU dagegen ein ähnliches Politikverständnis. Ja, das sind vermutlich jetzt die Folgen des großen Abschiebe-Doppelwumms von Olaf Scholz und Nancy Faeser, der die SPD nun in die offenen Arme der Hessen-CDU katapultiert hat. Es läuft, muss man sagen, nicht allzu rund für die Grünen. Also kann man nicht behaupten. Ich meine, einst hatten sie Kanzlerträume. Jetzt gerade stehen sie ziemlich zerzaust da, dürfen auch in Hessen nicht mehr mitmachen, wo sie immerhin 10 Jahre als Juniorpartner mitregiert hat. Wie erklärst du dir das?
Ja, zunächst mal dadurch, dass die ganze Weltpolitik ist ja momentan nicht unbedingt dazu angetan, dass grüne Politiker sich profilieren können. Also sowohl Habeck wie auch unsere Außenministerin.
Naja, in führenden Positionen sind sie schon, da könnte man sich ja theoretisch profilieren.
Ja, aber das sind ja alles unangenehme Themen, das ist ja nichts, wo man einen Homerun mit antritt. Man muss sich ja verbiegen, damit es in irgendeiner Form klappt. Also nehmen wir jetzt einfach nur diese ganze Gasgeschichte, wo der Habeck mit klarkommen. Und da hat sich das mit den erneuerbaren Energien natürlich komplett anders vorgestellt. Und das wäre natürlich auch alles anders gelaufen. Aber nun ist die Situation nun mal die, wie sie ist. Und ich finde allerdings, dass sie sich da sehr, sehr gut schlagen. Das ist nicht immer das Populärste, was sie da tun müssen. Mhm. Aber ich finde, sie schlagen sich gut.
Hier ist mal einer, der eine Lanze für die Grünen bricht, weil es wird ja schon, daher sicherlich auch die Umfragewerte, es wird natürlich kräftig auf sie eingedroschen. Wie allerdings, muss man sagen, auf alle Ampelparteien. Also da geht's der FDP und der SPD ja nicht viel besser.
Ja, also ich meine, die FDP hat Angst, dass sie bei der nächsten Wahl gar nicht mehr die 5%-Hürde übersteigen kann. Deswegen wird man da natürlich nervös. Aber ich finde, dass die Grünen einen guten Job machen. Und klar, bei den verschiedensten Themen, jetzt nehmen wir einfach nochmal die Flüchtlingsproblematik, dass da jetzt hier, wie du eben sagtest, der Doppelwumms auf einmal kommt, das hilft natürlich auch gegen die AfD, weil natürlich hat man irgendwann auch gemerkt, hoppla, wenn wir bei der Politik bleiben, wie sie jetzt war oder noch ist, dann treiben wir die Menschen in Scharen zur AfD. Und das ist natürlich ein Dilemma. Ja?
Das ist ja die große Frage. Man kann es sehen, wie du es gerade dargestellt hast. Also auch die Regierung reagiert, nicht nur schärfere Rhetorik von wegen Zuwanderung begrenzen, die Bedingungen auch für Migranten unattraktiver machen. Da gab es ja gerade in der vergangenen Woche im Kanzleramt einen Gipfel, wo man den Eindruck hatte, also es ginge darum, Deutschland so hässlich hässlich wie möglich zu machen, so unattraktiv zumindest für die, die künftig noch kommen wollen und dann eventuell nicht mehr kommen wollen. So, und dass man mit solchen Maßnahmen quasi sagt, so, jetzt ist ja vieles, wo die AfD immer drauf geht, ist jetzt von der Regierung selbst abgedeckt. Es gibt natürlich auch die andere Theorie, die sagt, also je mehr man Positionen und Rhetorik von der AfD übernimmt, desto mehr macht man deren Positionen und Rhetorik gesellschaftsfähig. Und das ist dann der allgemeine Rechtsruck.
Das stimmt, aber ich meine, die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer zu bezeichnen, hat ja noch nichts mit einer rechtsradikalen Politik zu tun.
Da würde ich mitgehen, ja.
Ja, und da gibt's schon einiges, wo man einfach mal klar sagen muss, wie es aussieht. Und dann muss man von dem Punkt aus, muss man sich dann arrangieren und muss gucken, wie man die Kuh vom Eis kriegt. Weil es ist ein Problem. Es hat eine Zeit lang hat es ja so ausgesehen, als gäbe es das Problem gar nicht. Und das ist nun mal ein Problem, was die Leute in Richtung AfD treibt. Ich kann das schon verstehen, dass die sich da jetzt auf einmal überlegen, das müssen wir anders angehen. Ich kann das verstehen, auch wenn ich es nicht unbedingt gut finde, aber ich kann das schon verstehen.
Das sagst du, dass da verrate ich, glaube ich, nicht zu viel, der sich immer quasi für eine flüchtlingsfreundliche Position eingesetzt hat, der Multikulti nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung gefeiert hat.
Ja, also ich würde mich sehr ungern plötzlich in einem Land wiederfinden, das von der CDU und womöglich mit kleinen Abstechern zur AfD, kleinen Verwendungen wiederfinden. Also da würde ich mich sehr, sehr unwohl fühlen. Also ich finde schon, ich sage es doch ganz einfach, ich bin ein großer Fan von Rot-Grün gewesen. Ich habe das auch bei Wahlkämpfen unterstützt. Mhm. Das wäre mir am liebsten, wenn...
28% sehen es genauso.
Ja, also das ist aber zu wenig. Das ist definitiv zu wenig. Und die Probleme hat man eben einfach durch die Weltpolitik, wie sie gerade ist. Das ist natürlich alles sehr unpopulär, was da getan werden muss. Aber man kann sich die Welt ja nicht aussuchen an der Stelle.
Das hat mich traurig gemacht.
Das Gedenken an die Pogromnacht hat plötzlich bedrückende Realität. So formuliert es in der Schlagzeile der Stern. Am 9. November 1938 begann mit der Reichspogromnacht der Nationalsozialisten eine Welle der Gewalt gegen Jüdinnen und Juden, die schließlich im Holocaust endete. Bei den Gedenkfeiern an die Pogromnacht vor 85 Jahren waren in diesem Jahr die zunehmenden antisemitischen Übergriffe und Gewalt ein zentrales Thema. Es ist etwas aus den Fugen geraten, beschrieb Josef Schuster, Vorsitzender des Zentralrats der Juden, die Situation von Jüdinnen und Juden in Deutschland. Zwar werde jüdisches Leben in Deutschland heute geschützt, doch Schuster erklärte auch, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht hinter, Zitat, Schutzschildern leben wollen. Wir wollen frei leben in Deutschland, in unserem Land, frei leben in dieser offenen Gesellschaft. Wolfgang, ich weiß, dass dich das Thema Antisemitismus in Deutschland schon seit Ewigkeiten umtreibt. Es gibt ein berühmtes Lied von Bab, Kristallnacht, Anfang der 80er, geschrieben und erschienen. Du warst immer ein Künstler, der nicht nur auf seine Kunst und die Musik geschaut hat, sondern auch politisch engagiert war. Schon in den 80ern vor 300.000 Menschen auf der Bonner Rheinwiese gegen den NATO-Doppelbeschluss bei einem Konzert aufgetreten. Dann später, Anfang der 90er, als die Welle von rechtsradikalen Anschlägen in Solingen, in Mölln etc. gab es von dir mit initiiert die Arsch-Hu-Konzerte, also die quasi zu Engagement, den Hintern hochkriegen, aufgerufen worden. Wenn du diese berechtigten Klagen und Ängste von Jüdinnen und Juden heute in Deutschland mitbekommst, ist es da, geschieht dir da quasi als Gegenreaktion der Gesellschaft auch der Künstlerinnen und Künstler in diesem Land genug oder wäre es mal wieder Zeit für eine große Aktion?
Ja, wenn das eine Aktion ist, wo man versucht, es zu vereinen, wo man versucht, zwischen diesen Fronten zu vermitteln. Natürlich kannst du kannst nicht mit der Hamas verhandeln. Du kannst auch nicht mit Hamas-Anhängern zusammen ein Friedenskonzert gemeinsam mit Juden und mit Hamas, das wird natürlich nichts werden. Aber ein versuchen, alle möglichen Schritte in die Richtung zu machen. Ich bin ja nicht naiv. Also ich meine, ich habe zwar mal irgendwann einen Wehrdienst verweigert, aber ich weiß mittlerweile, dass es ohne eine gewisse Gewalt nicht geht. Das wird nicht funktionieren. Aber in die Richtung denken, spätestens ab dann, wenn Auseinandersetzung, dieser Krieg in Gaza, wenn der vorbei ist, um das auf ein neues Fundament zu setzen, weiter sich um eine Zwei-Staaten-Lösung zu bemühen. Das ist ja momentan wirklich, man hat ja lange nicht mehr über die Zwei-Staaten-Lösung geredet. Das ist ja. Ja,
die hängt ja immer noch so als Alibi-Formel im Raum.
Die hängt immer noch
aber
irgendwo rum.
Es hat zuletzt keiner mal etwas dafür getan, Initiativen gestartet, dass sie irgendwie realistischer werden könnte.
Ja. Also es hängt natürlich auch mit der Siedlungspolitik im Westjordanland zusammen. Die ist ja unsäglich. Also ich denke, oder vielleicht das auch Wunschdenken. Ich denke, nachdem diese Geschichte durchgestanden ist, und ich hoffe, dass es nicht mehr zu lange dauert, wird Netanjahu hoffentlich gehen müssen. Und auch diese unfassbare Koalition, die er da geschmiedet hat, da sind ja Typen bei, da wird dir Angst und Bange. Ja, die eine neue Magba fordern, ja, die nächste Verdrängung nach 1948. Einer meint sogar, mit einer Atombombe wäre auch gut getan, in über Gaza abzuwerben. Also das sind natürlich Extremisten, die noch zurückgepfiffen, aber aus diesem Spektrum muss man irgendwie wieder zu einer Form von Vernunft zurückkommen.
Das ist ja drollig.
Schweden ist nicht die Schweiz, echt. So steht es in der Süddeutschen Zeitung. Einer Umfrage zufolge ist sich die Hälfte der Menschen in den USA nicht sicher, ob sie Unterschiede zwischen der schweizerischen und der schwedischen Kultur erkennen könnten. Das hat Folgen, beispielsweise als der schwedische Konzern Spotify an die Börse ging. Damals wurden an der New Yorker Börse die Schweizer Flagge gehisst. Und US-Präsident Joe Biden erklärte erst letztes Jahr, er habe mit der Schweiz über einen NATO-Beitritt gesprochen, in Wahrheit war es Schweden. Damit solche Missverständnisse in Zukunft weniger auftreten, hat sich die Tourismusorganisation Visit Sweden jetzt mit einer Botschaft an die Schweiz gewandt. Unter der Überschrift Willkommen in Schweden, in Klammern nicht in der Schweiz, schlägt sie vor, dass Schweden sich in seiner Kommunikation zukünftig auf Sandbänke, Rooftop-Bars und Stille konzentriert. Die Schweiz dagegen solle sich auf Banken, Berggipfel und laute Geräusche wie Jodeln fokussieren, damit die beiden Länder unterscheidbar bleiben. Schweiz oder Schweden? Hauptsache Portugal. Wolfgang, hast du auch immer das Problem, die beiden auseinanderzuhalten? So wie viele Amerikaner offenbar.
Also nicht unbedingt. Also ich weiß, das eine Land ist im Norden, das andere ist im Süden. Wir fangen beide mit SCH an, was ja vielleicht verwirrend sein könnten. Aber ich kann das schon ganz gut. Ich weiß auch sogar, wie die Flaggen aussehen. Jeweils Kreuze, ja.
Welches magst du denn lieber?
Die schwedische Flagge ist mir zu sehr IKEA verhaftet. Insofern, die Schweizer Flagge mag ich schon sehr gerne.
Und als Land, ich meine, du reist ja auch gern, bis immer gern gereist.
Ich war noch nie in Schweden, leider. Ich war jetzt vor kurzem in Island, aber in Schweden, das steht noch an. Ich muss unbedingt dahin, das muss ich jetzt endlich mal machen. In den Jahren vorher hing das in den Sommerferien immer mit Mückenschwärmen zusammen. Ich hatte keinen Bock, mich in irgendwelchen Mückenschwärmen auszusetzen, aber ich werde es machen. Norwegen, Schweden, steht jetzt irgendwie mal an.
Ja, also in dem Artikel steht jetzt hier, die im Grunde sauwitzige Aktion mag von vielen als harmlose Marketingkampagne interpretiert werden, ist aber vielmehr als Hilferuf sowie Beitrag zur Förderung des Geografie-Grundwissens zu verstehen. So, und jetzt können wir das natürlich auch als oftmals arrogante, schnöselige Deutsche können immer darüber zeigen, nach Westen in die USA und sagen, guck mal, wie doof die sind, die Amis, die wissen noch nicht mal den Unterschied zwischen Schweden und der Schweiz. Aber man muss sich dann vielleicht auch mal selber fragen, also aus deren Sicht liegt das natürlich alles tatsächlich weit beisammen. Und wer von uns kann genau sagen, was der Unterschied zwischen North Dakota und North Carolina ist oder Missouri und Mississippi? Wolfgang, leg doch einfach mal los.
Wenn du mir jetzt eine Landkarte von den USA hinlegen würdest, ich sollte da die einzelnen Bundesstaaten reinschreiben, dann käme ich relativ weit, aber...
Du warst viel unterwegs in den USA, das stimmt, ja.
Ja, aber ich würde noch lang nicht alle treffen, mit Sicherheit nicht.
Ja, und vor allem, was jetzt die Sehenswürdigkeiten in North Dakota bzw. North Carolina ist, ich fürchte, da muss ich auch passen.
Fun Fact des Tages.
Roberto Blanco sorgt mit Sexbeichte für Entsetzen. So steht es bei T-Online. Schon früher hatte Roberto Blanco angegeben, dass er zahlreiche Affären und Sexpartnerinnen hatte. Im RBB-Talk, der letzte Drink mit Anna Duschime, wollte die Moderatorin es nun genau wissen. Kann ich nicht sagen, wie viele Frauen. Über 1000, erklärte der Sänger daraufhin. Und das ist, also ich hatte vor ein paar Wochen hier das Vergnügen, mit Anna Duschime in diesem Podcast zu sprechen. Da hatte sie schon mit Blanco gesprochen und hatte auch schon so eine Andeutung gemacht, also das, was Sexualpartnerinnen angeht, dass da doch eine Nachricht drinstecken könnte in diesem Gespräch, was sie mit Roberto Blanco geführt hat. Genau wollte sie es nicht verraten und jetzt haben wir hier diese Zahl. Er habe auch schon früh angefangen, nämlich mit 12 Jahren, so Blanco weiter, dass seine damalige Partnerin schon 36 Jahre alt war, ist für ihn kein Problem. Was ich erlebt habe, war sehr schön. Ich freue mich, dass ich das gehabt habe und ich bereue das nicht. Ja, Wolfgang.
Was würde ich als Kölner sagen? Man muss auch hier eine Könne. Ja, mir fiel direkt automatisch Bill Wyman von den Rolling Stones ein. Der muss ja auch so unfassbare Zahlen verbucht haben. Also der muss wohl auch ein ganz schlimmer Finger gewesen sein. Ganz viele Sexualkontakte. Allerdings, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das wirklich wissen will. Und ob das jetzt wirklich so ein Thema ist, wo ich zum Promoten von einer Tour oder einer Platte mich in eine Talkshow setzen würde und würde damit prahlen, wie oft ich gevögelt habe. Also das etwas merkwürdig.
Nimmst du ihm denn die Zahl ab?
Ich kenne den Mann nicht.
Nie getroffen? Nie getroffen? Ich weiß. Natürlich musikalisch ganz anderes Genre, aber
ja, aber noch du bist nie begegnet. Du bist ein lustiger Typ, also das kriegst du auch mit, wenn du den im Fernsehen siehst. Das ist ein lustiger Typ, der lebt gerne.
Ja, man muss aber sagen, es scheint zu dieser Zahl, also Roberto Blanco ist jetzt 86 Jahre alt, da scheinen nicht mehr sehr viele hinzuzukommen, weil, nicht wegen seines Alters, sondern weil er seit 2013 mit der 40 Jahre jüngeren Kubanerin Luzandra verheiratet ist und seitdem ist er, so behauptet er es zumindest, treu.
Na also, geht doch.
Verlierer des Tages.
Tja, Wolfgang, jetzt musst du dich festhalten. FC-Krise. Baumgart spricht über seine Gefühle. So steht es im Kölner Express. Der erste FC Köln und man muss das dazu sagen, das ist dein Herzensverein, egal wo du bist. Du willst keine Sekunde verpassen, begleitest den Verein seit Jahrzehnten im Stadion, hast auch ein Lied für den ersten FC Köln geschrieben, FC Gefjas. Und dein Verein, der ist im Moment nun Tabellenletzter, Platz 18, 5 Punkte nur. Und der Club scheint ratlos zu sein. Die große Frage ist, wann gibst du endlich quasi die Tipps, damit dieses Schlamassel endlich aufhört?
Nein, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich restlos glücklich mit der Entwicklung bin, aber tatsächlich ist Baumgart wirklich der Trainer, den der FC über lange Zeit nicht gehabt hat.
Steffen Baumgart.
Ja, danach kam beim FC vieles in Bewegung, was ich nicht für möglich gehalten habe.
Mich würde einfach interessieren, wie es dir als Fan geht, wie sehr leidest du in solchen Phasen mit oder ist es dann am Ende doch nur ein Spiel?
Ich leide da schon mit.
Wie sieht das aus?
Der erste Abstieg hat sehr, sehr weh getan. Also auf Fußball konnte mich ungefähr 3 Tage kein Mensch mehr ansprechen. Das ging einfach nicht. Mittlerweile würde ich mir wünschen, sollte es denn wieder passieren, dass der FC Köln dann tatsächlich die Konsequenz hat, so eine Art Freiburg-Modell zu machen. Man steigt mit dem Trainer ab und man steigt auch wieder mit dem Trainer auf. Das wäre für mich der ideale Weg, aber erstmal doch jetzt mal lieber dafür sorgen, gar nicht erst abzusteigen. Das wäre mir schon lieber. Gut. Das wird aber auch gelingen.
Mein Verein, Borussia Mönchengladbach, hat zumindest alles getan, um dem ersten FC Köln zu helfen. Ist der einzige Club, der gegen Köln in dieser Saison verloren hat. Und damit kommen wir hierzu.
Ganz weit vorne.
Taylor Swift-Fans in Buenos Aires, wir zelten hier seit 5 Monaten. So steht es beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Taylor Swift, die gerade auf Welttournee ist, steht dabei zum ersten Mal auch in Argentinien auf der Bühne. Doch wer bei diesem historischen Konzert ganz vorne stehen will, muss auch als erstes die Konzerthalle betreten. Einige Fans der Sängerin zelten deshalb schon seit, Achtung, 5 Monaten vor der Konzerthalle. Mit mehreren anderen Fans haben sie sich in den letzten Monaten in ihrem Zelt abgewechselt, um am Tag des Konzerts ganz sicher vorne in der Schlange und dann direkt vor der Bühne zu stehen. Ich denke mal, das hat auch geklappt. Die Konzerte von Taylor Swift, die laufen, glaube ich, seit Donnerstag, Freitag und heute ist dann das letzte in Buenos Aires. Also, Wolfgang, Fans, die 5 Monate lang, auch wenn sich abwechseln, zelten, um in der ersten Reihe zu stehen. Da musst du als Musiker wahrscheinlich passen oder hattest du einen ähnlichen Fall?
Nein, sowas haben wir nicht erlebt. Das war so in der Phase, wo wir Anfang der 80er überregional bekannt geworden sind. Da hatten wir teilweise eine Menge eigentlich minderjähriger Mädchen, die uns gefolgt sind, die uns nachgetrampt sind, mit dem Zug gefahren sind und dann nachts auf den Bahnhöfen, teilweise auch im Winter verbringen mussten. Und als wir das erfahren haben, haben wir dann gesagt, das geht nicht. Wir haben mit den Mädels, ihr müsst sehen, dass ihr nach Hause kommt. Ihr seid noch nicht mal 16. Ja?
Viele und Roberto von Blanco hätte wahrscheinlich was anderes gesagt.
Roberto Blanco vielleicht, will ihm mal nicht so nahe treten. Ja, was wir dann gemacht haben im Endeffekt, wir haben teilweise in den Hotels Zimmer angemietet, wo die dann mit ihren Schlafsäcken teilweise zu 10 auf dem Zimmer geschlafen haben. Und wir haben es dann bezahlt. Dann bei der nächsten Tour Pause sage ich jetzt aber, macht, dass er nach Hause kommt. Und dann hat sich das allerdings rumgesprochen. Da bist du dann auch machtlos. Das war schon eine haarige Phase. Aber irgendwie haben wir es hingekriegt. Aber von 5 Monate vorher, vor dem entsprechenden Venue, Zelten, da kann ich nicht mit dienen. Nee.
Wo du gerade an die Anfang der 80er Jahre erinnerst, also wo quasi BAP durch die Decke ging, bundesweit bekannt wurde, hoch in die Charts, auch der bis heute Superhit Verdammt lang her quasi erschienen ist. Ihr habt demnächst ein paar Konzerte in Köln, die genau an diese Zeit erinnern sollen, mit den Liedern aus 2 Alben für Usteschnigge. Kölner wissen, was das heißt, und von drinne noch Drusse. Wie kam es zu dieser Idee, quasi nur die Lieder von diesen beiden Erfolgsalben Anfang der 80er Jahre bei einem Konzert nochmal zu spielen?
Das war mehr oder weniger ein Zufall. Wir hatten ja die letzte Tour verschieben müssen, Corona-bedingt.
Die letzte BAP-Tour.
Ja, die letzte BAP-Tour, Corona-bedingt verschieben müssen. Also mein 70. Geburtstag wurde dann erst beim 71. gefeiert. Demnächst kommt der 72. im März. Wir haben dann sehr viele Stücke von dem neuen Album, von dem Alles fließt-Album gespielt. In der Spitze waren es 10 Songs. Das kannst du normalerweise nicht machen, weil die Leute wollen natürlich bestimmte Klassiker hören. Und wenn dann ein neues Stück kommt, was sie vielleicht noch nicht kennen, dann musst du schon dazwischen auch Songs spielen, die garantiert jeder kennt. Und dann habe ich einige Songs ins Programm genommen, die wir teilweise 35 Jahre nicht mehr gespielt haben. Und was dann im Publikum abging, das war unfassbar. Ein Leuchten, wirklich ein Leuchten. Die Leute haben sich so gefreut, Tränen sind geflossen, alles Mögliche. Und ich habe dann gedacht, was passiert denn jetzt? Ja klar, die haben ihre Jugend noch mal nacherlebt. Ich meine, die 15-jährigen Mädchen, von denen ich eben erzählt habe, die sind ja dann schon 55, ja, wenn diese Alben vor 40 Jahren erschienen sind oder noch älter, die haben ihre Jugend wieder erlebt und in dem Fall, ich scheue normalerweise den Begriff Nostalgie wie der Teufel das Weihwasser, aber in dem Fall, es ist eine sehr, sehr wohltuende Nostalgie und wir werden wirklich im nächsten Jahr dann auch eine Tour spielen, wo wir ausschließlich Songs spielen, die älter sind als 40 Jahre. Und zwar vor allen Dingen diese Songs von den beiden Million-Sellern, von Drinne Nordrusse und für Usteschnigge.
Auf einem dieser beiden ist auch der Song, der wahrscheinlich wie kein zweiter mit dir und mit BAP verbunden ist, Verdammt lang her. Ein Song, der in ausgelassener Stimmung auf unzähligen Partys quasi mitgesungen, mitgegrölt wurde, sodass man fast irgendwie den Eindruck bekommen konnte, das ist ein Stimmungslied. Es hat allerdings einen sehr berührenden Hintergrund, weil es quasi die Geschichte von dir und deinem Vater miterzählt und das Bedauern darüber, nie oder lange keine ernsthaften Gespräche geführt zu haben und dann die Erfahrung zu machen, irgendwann geht's dann nicht mehr, weil der eine, in diesem Fall der Vater, weg ist.
Ja, das war mir auch wirklich ein Bedürfnis, dieses Lied zu schreiben. Ich wusste nicht, wie es angehen würde. Letztendlich ist es dann ein Text geworden über ein Gespräch, wo wir im Endeffekt auch gar nicht mehr wissen, wer jetzt was gesagt hat. Es fühlt sich auf einmal auf jeden Fall alles so an, als wenn es hätte stattfinden können und dass wir auch gar nicht so furchtbar verschieden gewesen sind. Ich habe das Lied dann geschrieben, übrigens auf einer Karnevalsflucht am Rosenmontag 1981 in einem kleinen Weiler in Franken, in Morlitzwinden. Und als wir das dann eingeprobt haben, wäre es fast noch aussortiert worden, weil das war so ein trauriges Stück. Es hatte keinen Refrain. Und dann durch einen Zufall, unser Gitarrist meinte dann damals, wie willst du denn das machen? Das zieht doch alle nur runter. Und willst du womöglich jetzt so mit so einem Lick anfangen? Und dann kam diese Nähmaschinen-Lick. Das kam dann. Und dann womöglich auch noch ein Refrain mit verdammt lang her, verdammt lang, verdammt lang her. Und die anderen meinten dann, ja, Gott, lass uns doch wenigstens mal probieren. Und dann haben wir es aufgenommen und siehe da, es wurde, obwohl es nie als Single veröffentlicht war, es wurde dann zu dem Hit, den alle dann gehört haben, weil alle Radios haben es rauf und runter gespielt. Vielleicht auch deswegen, weil jeder selber etwas anfüllen konnte, was für ihn verdammt lang her war und was ihn irgendwie berührt hat, was ihn in seinem Leben irgendwie an was erinnert. Irgendwas ist verdammt lang her, vielleicht ist es das ja. Aber das Lied ist irgendwie ein Mysterium.
Der Trick der Woche.
Sohn betrügt Eltern um Erspartes und lebt mit seiner Frau im Luxus. So steht es bei T-Online. Nachdem sein Vater gestürzt war und bei seiner Mutter Demenz diagnostiziert wurde, erhielt ein Brite eine Vollmacht über das Bankkonto seiner Eltern. Außerdem verkaufte er das Haus der Eltern, die zu ihm zogen, und behielt den Erlös für sich. Der Sohn und seine Partnerin gönnten sich von da ab ein Leben in Saus und Braus. Sie flogen in der Business Class um die Welt, aßen Austern, tranken Champagner oder übernachteten in den teuersten Hotels. Zu Hause fuhren die beiden einen goldenen BMW und einen Range Rover und die Eltern, die saßen währenddessen isoliert im Nebengebäude seines Hauses und ernährten sich von Fertiggerichten. Auf dem Konto der Eltern, auf dem sich zuvor über 100.000 Euro befanden hatten, liegen mittlerweile nur noch ein paar Cent. Und das Paar ist mittlerweile vor Gericht beziehungsweise zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Da haben wir es wieder. Der Mensch ist schlecht. Wolfgang, du hast selbst zahlreiche Kinder. Wie sehr hat dir diese Meldung hier persönlich zu denken gegeben?
Also die würde ich normalerweise nirgendwo entdecken. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich durch den Faktencheck gegangen ist, diese Geschichte. Das hört sich wirklich sehr, sehr abstrus an.
Das muss doch stimmen, was bei T-Online steht. Also doch, davon kannst du jetzt schon mal ausgehen.
Das muss doch stimmen, ja. Okay. Das ist auf jeden Fall, das gehört sich nicht. Und das gibt mir auch nichts zu denken, weil meine Kinder würden das nicht machen.
Da bin ich mir auch sicher. Also größere Sorgen würde ich da auch nicht haben. Aber ist natürlich in Zeiten von wachsender Demenz, die Menschheit wird älter. Diese Krankheit wird uns, glaube ich, als Gesellschaft stärker begleiten als in der Vergangenheit. Und dann kommt natürlich genau die Frage, ab irgendeinem Punkt, dann erhält jemand die Vollmacht. Und dann bist du quasi in Gottes Hand, ob derjenige ein aufrichtiger, ein mitfühlender Mensch ist oder, wie in diesem Falle, 2 Arschlöcher.
So sieht's aus.
Das habe ich gern gehört.
Wann und wo Sie Polarlichter in Deutschland sehen können. Diesen Service liefert die Berliner Morgenpost. Eigentlich kann man Polarlichter nur selten in Deutschland sehen. Doch weil die Aktivität der Sonne im Moment sehr, sehr hoch ist, kann man mit etwas Glück und Geduld in den nächsten Nächten auch hier Polarlichter entdecken. Am besten geht das an einem dunklen Ort, der weit von den Lichtern einer Stadt entfernt ist. Der Himmel sollte sternenklar sein. Zwischen 18 und 2 Uhr sind die Chancen für eine Sichtung am höchsten. Das heißt für dich, Wolfgang, du musst mal aus deiner Lieblingsstadt Köln rausfahren aufs Land, da wo sonst keine Lichter sind, und dann ganz genau hinschauen.
Ich glaube, das wird nichts.
Wieso?
Ja, erstens mal bin ich, wenn wir nicht auf Tournee sind, ein ausgesprochen früher zu Bettgeher. Sowas könnte ich machen, wenn ich auf Kreta bin, sagen wir mal.
Aber da bist du sehr gern, ne?
Da bin ich wirklich sehr gern.
Das ist so eine Herzensinsel von dir, oder?
Ja, ich mag das sehr gerne. Und da passiert es mir dann auch öfters, dass ich irgendwo auf einem Dach liege, auf einer Liege und mir den Sternenhimmel angucke. Da kann ich stundenlang reingucken und Gedanken schweifen lassen. Aber das mit den Nordlichtern wird dann eher nicht auf Kreta zu sehen sein. Aber ab und zu fällt ein Sternschnuppe runter.
Ja, also in Deutschland sind sie tatsächlich nur sehr, sehr selten zu sehen, diese Polarlichter. Insofern, in den nächsten Tagen hat man da eine Chance. Die nächste Chance ist erst wieder in ein paar Jahren. Es soll da auch, wie gesagt, diese App geben. Hello Aurora heißt die, mit der, also wenn man die runterlädt, hat man wohl bessere Chancen, weil die Informationen, wo es jetzt wahrscheinlicher ist, etwas zu sehen, das ist wohl erst sehr kurzfristig jeweils nur klärbar. Da kann man jetzt nicht den Wecker stellen übermorgen um so und so viel Uhr. Aber ich sag mal, die Polarlichter schon mal gesehen haben, sagen, das ist etwas so Besonderes, ein solches Naturphänomen. Dafür lohnt es sich auch nachts aufzustehen.
Ich gebe mir dann zum Trost von Neil Young den Song Pocahontas. Da kommt Aurora Borealis drin vor. Habe ich übrigens damals nachgeguckt, als der Song nach, was zum Teufel ist Aurora Borealis? Und dann kam die Erklärung und seitdem denke ich immer sofort bei Nordlichtern an dieses Lied. Wunderschönes Lied, Pocahontas.
So machen wir das. Ich bedanke mich bei dir, lieber Wolfgang. Ich wünsche dir einen wunderbaren 11.11., auch wenn du nicht feiern gehst. Das habe ich jetzt hier richtig mitgenommen, ne?
Da hast du richtig mitgenommen, ja. Ich muss ja noch den FC gucken.
Ja, herzliches Beileid. Bleib stark, bleib tapfer. Ich wünsche dir, deinem Verein und deiner Familie alles Gute. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank.
Ja, es war mir ein Fest.
Mir auch.
Mach's gut, bis die Tage. Tschüss.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Fränking. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Kate Kubel. Ton und Schnitt Mia Becker. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.